sage herzlich willkommen zu Out of the Box. Ein so ein kleiner Ableger, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast schon länger hört, von Where is the Light, dem Millennium Podcast. Hier spreche ich meistens über Serien, Filme, die mich so bewegen, die ich gesehen habe, und habe heute das Bedürfnis, mit euch über Backrooms zu sprechen. Ihr kennt bestimmt diese YouTube-Videos, die habt ihr bestimmt schon gesehen, wo man zum Beispiel ein leeres Schwimmbad sieht, und dann geht man von einem Gang in den nächsten, und das sieht fast gleich aus. Es ist aber menschenleer. Es ist so surreal. Da gibt es so viele Dinge, Einkaufszentren, die leer sind, Straßen, die leer sind, Kanalisation, Lagerräume, eigentlich unendlich viel. Es fehlt aber immer irgendetwas. Nämlich es fehlt, also erstens mal Menschen, es fehlt irgendwie Wärme. Es ist nie so richtig, es fühlt sich nie so richtig an, wenn man das sich anschaut. Ja, Backrooms, der Film, der jetzt ins Kino kam, hat diese Internetlegende aufgenommen und hat ihn im kompletten Film verpackt. Und ja, das ist so ein atmosphärischer Science-Fiction, Horror, Mystery-Film, der ein bisschen surreal wirkt, der schon, ja, wie so ein Fiebertraum eigentlich wirkt. Schaut euch mal den Trailer an zu dem Film. Wenn ihr den Film noch gar nicht gesehen habt, nur gleich vorweg, ich werde spoilern. Also, wenn nicht, drückt auf Pause, geht in das Kino eures Vertrauens. Ja, schaut euch im Fernsehen in ein paar Wochen oder Monaten an, oder ja, dort, wo er läuft, Streaming-Kanal, sonst wo. Und dann würde ich sagen, drückt ihr hier wieder auf Play. Das ist ja ein Evergreen, den könnt ihr jederzeit hören, ist ja kein Problem. Ob ihr den in einem Jahr hört oder in einer Woche, das macht hier nichts aus. Für alle anderen, hört einfach mal zu, was ich dazu sagen habe. Spoilerfrei versuche ich es zu machen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich werde das ein oder andere erzählen müssen, damit ihr das nachvollziehen könnt. Also nochmal, wenn nicht, schaut euch den erst an und dann hört rein. Ja, es ist so ein endloser Fiebertraum, habe ich ja gesagt. So eine psychologische Beklemmung, so eine surreale Stimmung. Ja, man hat so Räume früher immer bei YouTube gesehen. Habt ihr bestimmt mal beim Durchklicken gesehen, da gibt es auch wie so Pools oder ja, Schwimmbäder. Da läuft man durch und kommt in so kühle Räume rein. Manchmal sind sie blau. Ja, die haben immer so starke Farben. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann ist da zum Beispiel eine Rutsche, eine Wasserrutsche, die ins Nichts führt. Oder ein Schwimmbecken, das vor einmal in einer Wand endet. Ja, und dann läufst du in den nächsten Raum rein und da ist dann das Becken nur halb so groß wie der Raum und die Decke ist weit unten und du kriechst dann vielleicht durch ein Loch wieder in einen anderen Raum rein. Total surreal, total irgendwie schräg. Und ich habe immer gedacht, was ist denn das? Und ich schaue mir so Videos gerne an, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und als ich dann mitbekam, dass dieser Film gedreht wird, war ich total fasziniert. Und deswegen war ich auch jetzt vor ein paar Tagen im Kino gewesen und habe jetzt Lust, mit euch darüber zu sprechen. Ihr könnt natürlich bei Social Media was dazu sagen, wenn ihr vielleicht den Film schon gesehen habt oder wenn ihr sagt, das ist schon ein bisschen schräg, das gefällt mir, aber trotzdem würde ich gerne mal sehen, seid ihr genau richtig. Um was geht's denn überhaupt bei Backrooms? Machen wir mal so ein ganz kurz so ein Inhalt, ja, so ein ganz kurzer Abriss. Ja, im Zentrum, da steht Clark, das ist so ein Möbel, ja, Verkäufer, ja, Händler, der in seinem Keller auf einer Art, ja, drücken wir es mal so aus, auf einer Art alternative Dimension stößt, diese Backrooms. Das ist so ein Labyrinth aus endlosen, menschenleeren Räumen, gelben Tapeten. Das Neonlicht flackert auch so leicht gelblich. Ja, und aus diesen Neonröhren, man hat so eine Atmosphäre, die sich irgendwie falsch anfühlt, denn es ist menschenleer. Die Räume sehen auch irgendwie komisch aus. Es wirkt alles so verzerrt, wie irgendwie so, wie als hätte man irgendwie eine Erinnerung an so einen Raum. Es sind so Traumfragmente, ja, die man von einem Ort hat, aber ihn doch vielleicht nicht kennt so richtig. Ich kann es nicht ganz in Worte fassen und der Film setzt sich, ja, weniger mit Monstern auseinander, obwohl da das ein oder andere auch vorkommen wird, da werdet ihr das schon sehen, sondern es geht wirklich mehr um diesen Psycho-Horror. Also hier geht es wirklich darum, ein Gefühl zu erzeugen für euch als Zuschauer, dieses Gefühl der Beklemmung. Und ich habe ja von diesem Möbelhändler gesprochen. Der heißt Clark. Clark, der geht zu einer Psychologin und arbeitet dort seine Eheprobleme auf. Das ist gar nicht so wichtig in dem Fall für die Handlung, sondern eher wichtig für die Handlung ist, dass Clark der trinkt zu viel. Ja, also wir wissen eigentlich schon von Anfang an, er hat ein Alkoholproblem. Er geht meistens nach Ladenschluss in seine Bar, dann trinkt er ein paar Bier und dann geht er nach Hause und dann gibt's den Klassiker, er bekommt Krach mit seiner Frau. Ja. Und seine Frau zieht dann auch irgendwann aus. Herr Clark, der macht so, das gab's früher so in den 90er Jahren in den USA, mittlerweile wird das nicht mehr so gemacht, aber weil früher so in den 90er Jahren drüben war, hat man so Werbung gesehen, wo einer zum Beispiel einen riesengroßen Cowboy-Hut aufgehabt hat und hat gesagt, das ist der Dodge Ram, ich bin der Master Chief aus dem und dem Ort und ja, ich baller euch die besten Preise hin, so nach dem Motto. Und so ungefähr macht Clark auch ein Video als Pirat. Er ist sozusagen der Pirat mit dem, ist das total billig gemacht, er hat dann zum Beispiel so ein Holzbein, man sieht hinten am Holzbein ganz schräg seinen Fuß und dann humpelt er da durch sein Möbelhaus, das er da hat, sein kleines, und die Mitarbeiter, eine junge Frau und ein junger Mann, müssen ihn dann filmen und machen dann so ein Commercial mit ihm, so einen Werbefilm. Und er hat natürlich die besten Preise, ist ja logisch. Dabei ist das alles Schrott, was er verkauft. Und ihr werdet das auch bestimmt kennen. Das habt ihr schon, so Möbelläden habt ihr schon im Fernsehen gesehen. Also ich habe die schon live gesehen drüben in den USA. Da stehen wirklich in so einem großen Raum irgendwelche losen Möbelstücke, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und auch in vielen amerikanischen Haushalten ist es wirklich so, dass die so schwere Eichenmöbel haben und so altbackenes Zeug. Ja, auch diese Sessel und diese Couch, die sie haben, das ist alles irgendwie nicht toll. Also nicht modern, sondern das ist alles so, hat so irgendwie so einen Gebraucht-Touch. Und das ist in seinem Laden auch der Fall. Also es hat so wirklich diesen Touch, Ramsch. Das sieht man auch an seinem Laden, denn in seinem Laden flackert öfters mal das Licht. Und das bekommt er gar nicht in den Griff, also überhaupt nicht. Er hat das Problem, dass das Licht immer wieder flackert und er geht dann auch runter in den, ja nicht Keller, sondern ins Untergeschoss. Da hat er dann auch nochmal einen Verkaufsraum. Und da ist ganz hinten in der Ecke halt der Stromkasten. Und da macht er dann mal alle Sicherungen raus und wieder rein und trotzdem flackert das Licht weiter. Er sieht dann auch, dass da irgendwelche Schalter sind, die mittendrin angebracht sind. Das sind drei rote Schalter. Und kein Mensch weiß eigentlich, was diese roten Schalter überhaupt bewirken. Also sie haben überhaupt keinen Sinn eigentlich. Das geht ihm dann so auf den Keks, dass er dann einen Elektriker sich kommen lässt. Und der natürlich gleich mal sagt, was sind das da für drei Sicherungen, die haben ja überhaupt keinen Sinn. Ja, die sind noch nicht mal angeschlossen. Ja, die machen überhaupt keinen Sinn. Und der Elektriker kann ihm auch nicht helfen. Ja, er kann ihm nicht helfen. Das ist unmöglich, das Licht flackert weiter. Clark legt sich dann eines Abends in den Laden, in ein Bett, dort im Laden, hat dann einen Fernseher an, schaut irgendeine dumme Fernsehserie und dann auf einmal geht der Fernseher aus. Clark geht dann an den Fernseher dran, so wie es der Klassiker ist, ne? Man schaut erstmal, rüttelt dran, schlägt man vielleicht mit der flachen Hand drauf. War ja früher so, dann sind die Dinger meistens wieder gegangen, das ist kein Scheiß. Kommt mir auch noch bekannt vor. Und Clark geht dann wieder runter in den Keller und fängt dann an, alle Sicherungen rein und raus zu machen. Und es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Und dann gibt das wirklich auf. Man merkt dann, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Er war auch vorher bei der Psychologin, hat sich da auch schon ein bisschen drüber ausgeheult, dass sein Leben halt nicht so läuft, wie es laufen soll. Und ich glaube, jetzt genau in dieser Szene kommt er auch an diesen Punkt, wo er denkt, er hat einen Schuss oder er ist psychisch krank. Und zwar läuft er dann im Untergeschoss wieder Richtung Treppe und schaut so nach links und sieht aus der Tapete heraus ja so einen Schlitz, wo ein Licht durchscheint. Das hat er ja anscheinend noch nie gesehen und er wird neugierig. Dann geht er ja an diese Tapete ran, schaut durch und sieht dieses gelbe, warme Licht. Er lehnt sich dann an die Wand an und dann passiert es. Er fällt durch die Wand in eine andere Welt hinein, ja, in diese Backrooms, in diese gelben Räume. Und das Erste, was du gleich zu sehen bekommst nach seinem Schock, ja, den er natürlich hat, du siehst im Raum drin wieder so Billigmöbel, ja, so Ramschmöbel, die aufeinander gestellt sind, ja, die einfach wie so ein Turm, wie so eine Pyramide aufeinander gestellt sind. Natürlich packt ihn dann die Neugierde, ja, würde bei, glaube ich, jedem so gehen, und er fängt dann an, durch diese Räume durchzulaufen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ich hätte jetzt schon Angst, dass ich mich verlaufe. Du hörst auch irgendwo aus einem Gang, hörst du auch eine Stimme, du hörst gleich, dass das eine künstliche Stimme ist, die irgendwas sagt, so wie, ich glaube, der macht so Begrüßungsformeln in jeder Sprache, also guten Tag, hello, konnichiwa, hört man da und so weiter. Und da steht so ein Pappaufsteller. Am Anfang denkt man noch, das ist vielleicht, oh, das ist irgendeine andere Person. Und Clark läuft dann aber weiter und sieht, dass es ein Pappaufsteller ist, der so ein, ja, so ein Sprachautomat dran hat. Und er kommt immer tiefer in diese Backrooms und schaut sich immer mehr solcher dieser Räume an. Und man hört im Hintergrund immer mal wieder und sieht auch Schatten, muss man gleich dazu sagen, hört man immer ein Wesen, ja, das sich irgendwo bewegt. Ist es ein Mensch? Ist es ein, ja, Geist, Dämon, keine Ahnung. Also man wird auch im Verlauf des Films nie richtig schlau draus, was es ist, was ihn da drin eigentlich verfolgt. Ich habe ein paar Theorien dazu. Ja, kommen wir später dazu. Er verlässt dann auch irgendwann durch den richtigen Ausgang wieder die Backrooms. Und dann passieren Dinge. Und zwar geht er dann zu seinem Verkäufer, klingelt an der Tür und sagt ihm, ey, ich brauche dich und deine Kamera, wir müssen wohin. Ich bezahle dir auch 2 Stunden. Dann sieht er im Hintergrund auch die junge Frau, die Verkäuferin, die auch für ihn arbeitet, die hat ein Verhältnis mit dem jungen Mann. Und dann kann er die auch gleich mit einspannen und nimmt die beide mit in die Backrooms. Am Anfang denken sie erst, er hat einen Schuss, ja. Also die kommt da an, ja, im Möbelladen mit der Kamera und er sagt, wir gehen jetzt hier durch die Wand. Er hat dann so auch an der Wand so eine Tür aufgemalt mit blauer Farbe. Einfach so ein Türrahmen. Und die junge Frau denkt noch, der spinnt. Ja, und natürlich ist der junge Mann auch skeptisch, aber der ist ein bisschen aufgeschlossener. Und als dann Clark durch die Wand geht, ist es um den jungen Mann geschehen. Der geht ihm gleich hinterher, seinem Chef. Und beide sind dann in den Backrooms. Die junge Frau ist noch draußen und sie sagt dann, oh Gott, wie kann sowas passieren? Das gibt's doch gar nicht. Und der junge Mann auf der anderen Seite sagt wiederum, komm rüber, ist alles gut, passiert nichts, ist cool. Und sie nimmt sich dann irgendwann ein Herz und geht auch mit rein. Sie haben dann eine Schnur dabei und sie kommen dann irgendwo an einen Punkt, wo es nach unten geht. Und da wird der junge Mann auch angebunden und wird mit dem Seil herabgelassen. Und dann kommt so dieser typische Horror. Ja, irgendwann kommt der junge Mann wieder nach oben, wird dann aber von hinten gepackt und wieder in die Tiefe gezogen. Und das wird natürlich alles mit der Kamera aufgenommen. Zwischendrin, ja, beziehungsweise vorher, war Clark noch bei seiner Psychologin gewesen und hat gesagt, haben Sie schon mal jemanden eingewiesen? Und die sagt, ja, einmal. Dann sagt er, ich habe hier was. Und dann zeigt ihr hier so einen Lageplan von den Backrooms. Und er erklärt ihr die Backrooms. Sie versteht das natürlich nicht ganz, sehr logisch. Und sie ist dann schon ein bisschen schockiert, weil sie glaubt sie eigentlich, glaube ich, nicht so richtig. Und Clark wird dann auch irgendwann wütend. Er wird oft wütend, muss man dazu sagen, das werden die auch im Film ja sehen. Verlässt dann auch wutentbrannt die Praxis und ja, geht wieder in die Backrooms zurück. Ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen. Clark verliert sich in diesen Backrooms. Die Psychologin folgt ihm in die Backrooms, weil sie geht ans Möbelgeschäft und merkt, das Möbelgeschäft steht offen, geht dann runter ins Untergeschoss und geht dann durch diese Tür auch durch. Sie fasst dann erstmal an diese Wand und merkt so, oh, da gehen ja meine Finger rein. Und dann geht sie komplett in diese Backrooms rein und sie entdeckt Clark. Clark lebt mittlerweile in den Backrooms und die Backrooms haben ihn irgendwie vereinnahmt. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Er ist ein Teil der Backrooms geworden und dann wird's schräg. Dann wird's wirklich schräg. Dann siehst du Figuren, die so mehrdimensionale Gesichter haben, also verschiedene Ebenen im Gesicht haben. Auch Clark sieht man wieder als Pirat, der dann anscheinend, das ist jetzt meine Theorie, von diesen Backrooms so gefangen worden, ummodelliert wurde, damit er in diese Welt reinpasst. Ja, dass er in dieser Welt so verschmolzen ist, dass er auch den Nächsten wiederum in diese Welt reinziehen will. Und die Psychologin wird von ihm durch diese Zimmer gejagt. Ja, die anderen, ja, weiß man nicht so richtig, was passiert ist. Also der junge Mann ist, Achtung Spoiler, er ist wahrscheinlich tot. Die junge Frau lebt irgendwo in irgendeinem Raum oder in einer Zwischenwelt, das wissen wir nicht genau. Und Clark, der jetzt sein Piratenkostüm anhat und sehr, sehr groß ist, hat auch ein riesengroßes Gesicht, jagt diese Frau komplett durch diese Räumlichkeiten und sie schafft es, ja, in einen Raum zu kommen, wo ein Mann mit einem weißen Kittel ist. Und man sieht immer mal ganz kurz so Szenen, wo jemand in so einem Hinterzimmer, ja, hinter Glasscheiben, sich etwas notiert, aufschreibt, etwas steuert, etwas schaltet. Und das Ganze kommt einem vor wie so ein großes Experiment. Ja, da ist hat sich vielleicht eine Welt geöffnet, ja, ein Paralleluniversum geöffnet. Und in dem geschieht einiges und die beobachten das nun mal. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Film ist, was das Surreale angeht, David Lynch mal außen vor gelassen. Ja. Wenn ich weiß, wer David Lynch ist, das ist der Macher von der Serie Twin Peaks, den Film, Mulholland Drive, Lost Highway, Inland Empire, der hat so viel gedreht, Wild at Heart. Ja. Und diese Filme haben immer so eine surreale Komponente. Der eine ein bisschen stärker, der andere ein bisschen weniger. Und es kommt einem vor, so wie, als würde man sich irgendwo in so einem David Lynch Surrealismus-Universum bewegen. Der Film lässt dich auch, das finde ich gut, der lässt dich auch mit Fragen zurück. Und ich liebe so etwas. Wenn du einen Film schaust, wo du ja irgendwo doch zurückgelassen wirst und es wirkt einfach irgendwie hypnotisch. Der Sound ist auch genial gemacht, die Räumlichkeiten. Als ich ins Kino reinkam in den Saal, haben die Kinobetreiber, fand ich genial, den Raum komplett gelb angeleuchtet. Also diese Strahler, die da drin waren, haben schon den Raum gelb eingeleuchtet. Das hat gleich noch so eine Grundstimmung gegeben. Also wirklich genial. Und ja, die Dreharbeiten, zu denen muss ich jetzt ein bisschen was sagen, sind beziehungsweise haben in Vancouver stattgefunden, da auch wo Akte X und Millennium gedreht wurden. Das war letztes Jahr im Sommer 2025. Ja, Regisseur war Kane Parsons. Der war bekannt von YouTube-Kurzfilmen. Ja, und der hat eine riesen Kulisse bauen lassen. Insgesamt 2800 Quadratmeter groß. Und die waren wirklich so labyrinthartig, dass sich sogar Mitarbeiter vom Dreh- und vom Filmteam auch öfters da drin verlaufen haben. So groß war das. Und ja, der Parsons, der hat damals schon, ja, an Effekten und so weiter gearbeitet. Also der weiß schon, wie man bestimmte Szenen inszeniert und der hat da schon ein wenig Ahnung. Ja, und konnte das natürlich dann, diese, sag ich mal, Ahnung auch dann in diesem Film bei den Dreharbeiten verwenden. Und was an diesem Film so faszinierend ist, ist einfach diese Atmosphäre. Diese endlosen Räume. Diese monotone Farbe, diese Gelbstiche. Du hast auch einmal einen Raum, der ganz rot ist, aber ein ganz, ganz seltsames Rot. Ja, da steht ein Weihnachtsbaum auch drin in diesem Raum. Das gibt dir wieder gleich ein ganz anderes Gefühl. Du hast surreale Geräusche. Du hörst ständig etwas. Also wenn du genau hinhörst, hörst du ständig etwas. Für Leute, so wie ich, die sehr audiophil sind, also die sehr viel auch raushören, Nuancen. Ich habe ja ein sehr, sehr gutes Gehör. Wahnsinn. Also da erschrickt man manchmal. Und du hast immer wieder dieses Gefühl, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, du hast ja eine Grundstimmung. Schon von Anfang an, von der ersten Sekunde an in diesem Film hast du direkt so eine Grundstimmung. Und diese Mischung aus so Alltagsräumen, ja, so eine ja, Albtraumlogik eigentlich, ja, so wie man sie wirklich aus David Lynch-Filmen kennt, ja, das baut so eine Grundstimmung auf. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das so ein Internetphänomen war. Und zwar nennt sich das Liminal Spaces. Also die Backrooms, die entstanden ungefähr schon 2019. Und da gab es schon diese gelben Räume, ja, in einem YouTube-Video. Und man merkt sofort, es wirkt einfach nicht richtig. Es wirkt falsch. Falsch auf eine ganz seltsame Art und Weise. Und daraus entwickelte sich so eine richtige Online-Mythologie, was ich ja schon gesagt habe. Man hatte dann auf einmal diese leeren Schwimmbäder, verlassene Einkaufszentren, ja, Hotelkorridore, die komplett verlassen waren, ja, überbelichtete Treppenhäuser, ja. Diese Orte, die wirken irgendwie alle vertraut, weil du kennst sie ja, ist ja logisch, aber irgendwie auch entleert, weil kein Mensch drin ist. Das hat einen psychologischen Effekt. Und ich habe mal ein bisschen mich schlau gemacht, und zwar wird ja von Forschern, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Amygdala genannt. Und das, ja, triggert dich so, weil Bekanntes falsch wirkt auf dich. Und genau diese Stimmung greift dieser Film auf. Also, ne, so leere Schwimmbäder, habe ich ja vorhin gerade gesagt, so YouTube-Videos. Ja, das sind solche Liminal Space Ästhetikräume, nenne ich es mal. Ne, stille Schwimmbäder, ohne Menschen. Du hast nur so einen Hall. Manchmal hörst du so Wassergeräusche. So. Wirklich, ist wie so ein Tropfen ins Wasser. Ja, tropft. Ja, diese sterile Architektur. Ja, und diese Videos, wie funktionieren, wie bei Backrooms auch, sie erzeugen eigentlich einen Horror, obwohl gar kein Horror eigentlich da ist, auch ohne Monster funktioniert das wirklich, diese Räume. Und du erwartest ja in diesen leeren Räumen irgendwann etwas. Und es geht einfach nur durch. Und diese Ästhetik, das ist so eine Mischung aus Nostalgie. Manchmal hat man auch so hat das so eine 80er-Jahre-Vibe. Ja, also jetzt gerade die Leute, so, die so alt sind wie ich, wenn man so in den 80er-Jahren irgendwo so durch ein Schwimmbad gegangen ist, da war immer alles blau. Ja, zum Beispiel das Stadtschwimmbad bei uns war komplett, das weiß ich noch ganz genau, das hatte so ein ekelhaftes Blau-Fliesen-Bild. Ja, also das war alles komplett blau. Ja, und das erinnert mich sofort zurück, diese Architektur, diese Ästhetik, und das hat auch oft schon bei mir ein Unbehagen ausgelöst. Wenn ich dann diese Videos bei YouTube schaue, ja, dann bekomme ich auch dieses, ja, dieses Unbehagen. Obwohl, ich ja, wie gesagt, es ist kein Monster eigentlich da. Und du weißt, du bist irgendwo zwischendrin. Du bist zwischen der Vergangenheit, Zukunft, ja, zwischen ja, Abnutzung, Nutzen, Verlassenheit, Traum, Surreal, Realität. Du weißt eigentlich gar nicht, wo du dich irgendwo ja, befindest, in diesen Schwellenräume, kann man auch sagen. Diese Flure, ja, so ein Parkhaus, Bürogebäude kann ich mir auch gut vorstellen, wenn die dann bei Nacht, wenn du da durchläufst und das sieht alles so gleich aus. So, ja, so wie man sich das vorstellt, so große Büros mit langen Gängen, wo Computer drinstehen, wo das Bild bzw. der Monitor flackert. Das hat irgendwie eine Ästhetik. Es wirkt vertraut, wirkt falsch. Und es erzeugt auch noch dieses Gefühl und dieses Unbehagen. Und unser Gehirn, ja, erwartet ja eigentlich, wenn man durch solche Räume läuft, irgendwo Leben. Ja, man hat diese Überbeleuchtung, dieses Neonlicht. Also man hat keine Schatten. Achtet mal drauf, wenn der durch diese gelben Räume läuft. Also, wo es wirklich hell ist, da gibt es keine Schatten. Wo Schatten sind, ist auch manchmal dann in diesem Film, da ist dann etwas. Ja, man sieht dann im Schatten zum Beispiel eine Figur stehen. Ja, man sieht irgendetwas in der Entfernung, denkt, ist das vielleicht jetzt ein Mensch? Ist das ein Geist? Ist das ein Dämon? Du hast immer das gleiche Muster an den Wänden. Diese endlosen Wiederholungen. Du kommst immer wieder in den Raum rein, auch wenn er anders aussieht. trotzdem wiederholt er sich ja trotzdem irgendwo. Ja? Komische Schrägen hast du. Da geht er mal eine Tür durch. Die ist, glaube ich, nicht größer wie 1 Meter auf 1 Meter. Und wie er da hinkommt, Wahnsinn. Müsst ihr euch einfach anschauen. Also du hast so eine Monotonie, so einen monotonen Raum. Du weißt doch gar nicht, hat dieser Raum überhaupt eine Funktion? Ist das jetzt zum Beispiel ein Büro, ist das ein Lager? Ja. Manchmal stehst du einfach da und weißt gar nicht, was ist das jetzt? Es erinnert oft, ja, so an Schulen, Schwimmbäder, Hotels aus den 80er, 90er Jahren. Und man weiß, man kennt diese Orte eigentlich und kennt sie doch nicht. Du hast auch so ein Echo, ja, in diesen Räumen, sterile Fliesen. Ja. Und Liminal Spaces, da gibt es so viele Videos, da könnt ihr mal einfach googeln, da gibt es Backroom-Fanfilme, ja, es gibt urbane Erkundungen, also so Urban Exploration, es gibt KI-generierte Räume, es gibt Fotos und Videos von verlassenen Walls, ja, es ist also auch irgendwo so ein Lost Place-Ding, ja, auch das spielt irgendwie eine Rolle. Ja, und diese Backrooms sind quasi, ja, ja, der Endboss eigentlich und der Horror. Auch wenn dann später im Film der große überdimensionale Pirat die Psychologin durch diese Räume jagt, du kannst gar nicht weggucken. Du musst hingucken, obwohl es irgendwie ja, gar nicht brutal ist. Es ist natürlich, sieht man auch mal ein bisschen Blut, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Slasher-Film ist, sondern hier geht es ehrlich gesagt um die Komponente. Es ist beunruhigend, melancholisch, nostalgisch, sogar meditativ eigentlich schon und zutiefst verstörend. Also es ist einfach ein Film, der dich mit so einer Lynch-Logik zum Schluss zurücklässt, was ich gut finde. Also das meine ich wirklich positiv. Und du gehst aus dem Kino raus und denkst, alter Verwalter. Mich hat dann ein Mitarbeiter vom Kino angesprochen, als ich rausgegangen bin, und hat gesagt, schräg, oder? Da habe ich gesagt, ja, absolut schräg. Aber gut, da habe ich gesagt, genial. Ja, einfach genial. Und Backrooms ist für ganz, ganz wenig Geld hergestellt worden. Ich weiß gar nicht für wie viel. Also es war für Hollywood-Verhältnisse lachhaft. Der hat bis heute, wir haben heute den 1.7. 330 Millionen US-Dollar eingespielt. Weltweit. Wenn ich mal schaue, wie viel jetzt gerade The Masters of the Universe gekostet hat, ich liebe, ihr wisst, wer mich kennt, ich liebe dieses, ja, dieses ganze Universum, ja, also rund um He-Man, Skeletor und so weiter. Aber der Film hat knapp 300 Millionen Dollar gekostet und ist gefloppt. Ja, ich glaube, der hat noch nicht mal 60 oder 70 Millionen eingespielt. Der ist ganz, ganz, der wird komplett floppen, obwohl er cool ist. Also da auch noch, da spreche ich aber jetzt nicht hier drüber. Hört bei anderen Podcasts rein, zum Beispiel bei Dinge von Interesse. Ja, Grüße gehen raus an Gregor. Hört da rein, da habt ihr mehr davon. Ich bin total begeistert. Ihr werdet immer mal bei mir einen Instagram-Post sehen auf meiner Privatseite zum Thema Motu, also Masters of the Universe. Aber ich finde, es hat jetzt hier mit diesem ganzen Mystery und ja, Surreal-Vibe jetzt nichts zu tun. Da kann nur andere Podcasts gerne drüber sprechen. Backrooms kann ich euch nur empfehlen. Schaut ihn euch an. Schauspieler, die ihr alle nicht kennt, macht nichts, überhaupt nichts. Der Hauptdarsteller sind die Backrooms, die gelben Räume. Und ich mache jetzt mal Anführungsstriche in der Luft, das Monster, das hier drin sich aufhält. Und macht euch mal Gedanken darüber, was das sein könnte. Ist das so ein Versuchsareal, wo man Versuche macht mit Menschen? Ist es eine andere Ebene, ist es eine andere Dimension, weil muss es ja eigentlich auch sein, weil der Pirat zum Schluss, der ist ja eigentlich nicht menschlich. Ja, er hat seine Menschlichkeit verloren. Ja. Man sieht auch eine Frau, die sehr schräg aussieht, mit einem roten Kleid darin. Da möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir. Ihr könnt in den Shownotes sehen, wie ihr mich erreicht. Natürlich dürft ihr auch Lennox anschreiben. Ich weiß nicht, ob Lennox den Film schon gesehen hat. Auch da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, wie er den Film fand, wenn er den Film als ja, Horror-Fan gesehen hat. Und bestimmt, ganz bestimmt hat er den gesehen. Ja, ich darf mich verabschieden, ihr Lieben. Demnächst gibt es wieder etwas von uns zu hören. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. so eine knappe halbe Stunde mal über Backrooms zu sprechen. Macht's gut, bis bald, euer Christian. Ich bin raus. Ciao.